Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de. Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung.
Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name?
Dennis Wittberg.
Alter?
Oh Gott, 56.
Wie alle 56? Wann ist das passiert und wo? Ne?
1963 in Italien, denke ich mal. Also so laut der Geschichte, glaube ich, dass es so...
Da ist ganz viel in dieser Zeit in Italien passiert, glaube ich.
Unheimlich viel, in den 60er.
Dein Geburtsort?
Wiesbaden, Sonnenberg.
Wiesbaden, ja. Sonnenberg, oh.
Ja, unglaublich.
Schöner Platz. Hast du Hobbys?
Ja, ich habe Hobbys, natürlich, wenn ich jetzt verraten darf, natürlich meine Musik. Das ist so die Hauptsache, was ich momentan tue. Meine Hobbys ist das Marketing für mein Orchester. Das mache ich mit einer puren Leidenschaft und gucke, dass das alles läuft.
Ist das auch dein Beruf oder? Nee, ich weiß ja, da gibt es noch was, ne?
Da gibt es noch was. Es ist Teil meiner Berufung, aber es gibt natürlich noch einen anderen Beruf, den ich ausübe. Das ist gestaltetes visuelles Marketing. Da fahre ich 3 Tage nach Frankfurt an die Hauptwache und bin da mit Leidenschaft Dekorateur. Und bin natürlich auch noch Vorsitzender im Prüfungsausschuss der gestaltetes visuelles Marketing.
Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
Ach, Lebensmotto, meine Hektik abzulegen, alles nicht so ernst zu sehen, aber in meinem Job kann man das nicht, weil es passiert ständig immer was Neues und man muss sehen, dass man das alles geregelt kriegt. Also so ganz entspannt kann ich eigentlich nie sein, weil es passiert immer irgendwas Neues, wo ich dann Dinge umlegen muss und neu agieren muss und muss Leute anrufen und muss wieder Mails verschicken. Ab und zu wünsche ich mir, dass ich diese Hektik nicht mehr habe, aber das bleibt wohl nicht aus. Aber so alles in allem kann ich sagen, mein Lebensmotto, dass es sich lohnt zu bewegen, wenn es sich lohnt. Vielleicht, das vielleicht, wenn ich so mich ausdrücken darf.
Darfst du, ja. Und ich finde es auch ganz gut, wenn man das nicht so fertig ausformuliert hat, weil ich glaube, das Leben ist zu komplex, als dass man es einfach in so einen Spruch kloppen kann.
Ja, ja.
Aber es gibt Menschen, die haben so ein Motto. Ich denke aber, es darf sich auch immer wieder verändern, ja.
Und also
ich meine, die letzten Monate haben uns ja auch gezeigt, was sich alles in welcher Geschwindigkeit verändern kann. Ja. Aber da kommen wir gleich drauf.
Ja, ja.
Dein Orchester, also die mit dir da zusammenarbeiten, die mit dir Musik machen, was meinst du, was sagen die über dich?
Keine Ahnung, ich war ja noch nie dabei, aber ich würde gerne mal Mäuschen sein, so wenn die unter sich sind und jeder für sich probt. Ich bin ja auch manchmal bei den Proben nicht dabei, so was jeder über mich denkt, ach, der Wittberg oder was führt der jetzt schon wieder im Schilde. Also ich tue alles das, was fürs Orchester gut ist und sehe zu, dass ich natürlich viele Auftritte kriege. Aber was sonst jeder so über mich denkt, das wird ein großes Geheimnis bleiben, keine Ahnung.
Dennis Wittberg hier zu Gast bei Antenne Mainz. Dennis Wittberg ist oft mit seinen Schellack-Solisten unterwegs, wenn er denn darf. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Lass uns gleich in dieses Corona-Thema einsteigen, weil das ist natürlich etwas, wenn ich das richtig sehe, was dich sogar doppelwuchtig getroffen hat, weil du machst 2 Dinge und ich glaube, beide liefen in der Corona-Zeit nicht so richtig gut, ne?
Ja, das letzte Konzert war in der Tat letztes Jahr im August und dann hatten wir noch ein Konzert im Oktober in Bad Ems in Heckers Grand Hotel und das war der letzte Auftritt und alle Weihnachtskonzerte und alle Konzerte im Frühjahr 21 wurden natürlich abgesagt.
Das heißt 2 Konzerte?
2 Konzerte im letzten Jahr, also die Mainzer Fastnacht habe ich noch mitgenommen, ja, bei den Mombacher Bohnenbeidl, da bin ich ja jetzt mittlerweile auch mit dabei und das ist eine spannende Geschichte, die Mainzer Fastnacht hätte ich nie gedacht und dann kam Corona und dann gab es tatsächlich nur noch 2 Auftritte, einmal im August und im Oktober letztes Jahr in 2020 und dann kamen die Veranstalter und haben mich angerufen und ja, lieber Herr Wittberg, wir müssen alles verschieben, schlagen Sie uns mal ein paar Termine vor und dann ging das ratzfatz und dann kamen auch die Verschiebungen und ich habe Gott sei Dank alles nach 21 gepackt und jetzt auch wieder Frühjahr 21 wurde auch wieder vieles auf 22 verschoben. Also es ist wie verhext, aber ich habe jetzt Stand heute alle Termine unter, die so im Raum hingen.
Was wäre denn normal gewesen? Wie viele Auftritte hast du im Jahr?
Zwischen 30 und 40 Konzerte. Wenn man die Mainzer Fastnacht jetzt nicht mit einrechnet, dann sind es ungefähr 50. Es ist eine ganze Menge, ja. Das muss man kompensieren, man muss es durchstehen, aber es macht sehr viel Spaß.
Das heißt aber, ich meine, bei zwei kann man wirklich sagen, eigentlich ist alles weg gewesen, ne?
Es ist alles weggebrochen, also wie bei anderen Künstlern auch, das war bei uns nicht anders. Wir haben das jetzt probiert aufzufangen mit Ersatzterminen und das hat auch wunderbar funktioniert.
Jetzt lebst du nicht so 100% von der Musik, du machst deinen richtigen Job in Frankfurt, aber auch da, glaube ich, was weiß ich, wenn Geschäfte zu sind, hat da auch irgendeine Auswirkung, oder?
Ja, es war zu, mussten wir zu Hause bleiben. Jetzt ist es immer noch so, es ist eine Kurzarbeiterzeit, wo wir weniger arbeiten, aber ich habe immer noch meinen Job. Das ist für mich wie ein Geschenk. Wenn ich jetzt Berufsmusiker wäre, dann wäre ich arm dran und ich bin froh, dass ich noch den anderen Job habe. Mein Beruf, ja, den ich mal gelernt habe vor vielen, vielen Jahren, den konnte ich Gott sei Dank bisher immer noch ausüben.
Und das läuft jetzt auch wieder in die Normalität zurück?
Das ist jetzt wieder ganz normal geworden. Also wir arbeiten wieder voll, beziehungsweise voll. Ich arbeite sowieso nur 3 Tage in Frankfurt und ansonsten ab Donnerstag ist Musik angesagt und Akquise angesagt und Marketing und was man halt so tut.
Naja, wenn man das ernsthaft macht, ist das wahrscheinlich auch notwendig, dass man das so macht.
Absolut.
So Blick, wenn du jetzt regelmäßig in Frankfurt bist, also in Mainz, sieht man die ein oder andere Geschäftstätigkeit, die eingestellt wird. Also man sieht so langsam auch, was Corona gemacht hat, dass nicht alles spurlos an uns vorbeigeht. Wie ist das in Frankfurt?
Es hat vieles zugemacht und auch nicht mehr aufgemacht. Aber wenn irgendwas zumacht, dauert es eine Zeit und es entsteht was Neues. In Frankfurt hat vieles wieder auf, aber es haben auch viele Geschäfte machen nicht mehr auf, weil es einfach nicht gepackt haben. Aber ich glaube, es hat auch was Gutes. Es entsteht irgendwo wieder was Neues.
Naja, und wollen wir hoffen, dass der Mut bald wiederkommt, weil das ist natürlich etwas, was viele gelernt haben, die ein Geschäft haben. Oh, das ist etwas, das konnte man ja gar nicht planen. Das heißt, dass dir das Geschäft zugemacht wird, damit rechnest du ja nicht. Also du rechnest, dass es mal schlecht läuft oder dass irgendwas nicht funktioniert. Aber damit, weiß ich nicht, hat, glaube ich, keiner kalkuliert.
Nee, das hat niemand kalkuliert. Und viele Geschäftsleute sind auch jetzt wieder dankbar, dass sie wenigstens so ein bisschen aufmachen konnten. Und jetzt natürlich wieder ganz auf. Jetzt fällt auch die Testpflicht, glaube ich, weg bei vielen, vielen Geschäften.
Ja, hier ist es schon raus, ja.
Keine Termingeschäfte mehr. Also man kann wieder einfach so in ein Geschäft gehen, mit Hände desinfizieren und kann wieder einkaufen. Das ist doch jetzt schon mal so ein kleiner Trost für uns alle. Da freuen wir uns.
Ja, und ich kann mir halt vorstellen, also Frankfurt-Zeil ist natürlich auch teuer, die Geschäfte. Ich glaube, da wird sich auch einiges tun wahrscheinlich.
Oh weh, ja, Zeil ist sehr teuer. Also man kann es nicht ahnen, was da ein Quadratmeter kostet. Also unheimlich, unheimlich teuer.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dennis Wittberg. Dennis Wittberg, normalerweise ist sein Jahr von vielen Konzerten geprägt. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz.
Lass uns nochmal zurückblicken auf die 2 Konzerte im vergangenen Jahr. Wie viele Besucher waren da?
Wir waren auf der Zitadelle im August. Es war draußen natürlich und es waren ca. 200, 250 Menschen da, die sich das angeguckt haben. Es war
Verhältnissen ein Riesenkonzert schon fast. Ne?
Wenn man sich die Zitadelle anschaut, die ist so groß wie 2 Fußballfelder und wenn man dann die Stühle da gesehen hat, wie die auseinanderstehen und alles um den Platz verteilt. Aber es war halt, wie gesagt, kein reines Konzert nur mit uns, sondern es war halt so ein 20er-Jahre-Abend so geschnürt mit verschiedenen Künstlern. Da war so eine Opernsängerin, es war ein Saxophonquartett, es war noch ein anderes Orchester da und wir haben da 20 Minuten bestritten und es war sehr schön. Es war ein herrlicher Sommerabend und wir haben den Sternenhimmel gesungen und die Menschen waren glücklich. Und dann das 2. Konzert war in Bad Ems, es war drin. Es war ausverkauft, also Corona ausverkauft und die Veranstalterin, die hat sogar zu mir gesagt, wir hätten es 2-mal Corona verkaufen können. Also der Saal fast 150 Leute und es waren 80.
Hast du mal ein Autokino-Konzert gemacht?
Nein, nie, aber ich glaube, ich finde es nicht so lustig und nicht so witzig, weil man kann da nichts erkennen, außer die Autos hupen. Das kann auch als bedrohlich erkennbar sein. Oder sie machen Lichthupe, keine Ahnung. Und man kann auch die Menschen, die im Auto sitzen, nicht sehen. Also wenn ich ins Publikum gucke, da muss ich Gesichter sehen und muss fühlen, wie haben die das jetzt aufgefasst. Gefällt es denen oder gefällt es denen ja, nicht? Und beim Autokino ist es eben so, man kann da tatsächlich wenig sehen.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dennis Wittberg. Dennis Wittberg und seine Schellack-Solisten. Normalerweise ist sein Jahr durch viele Auftritte geprägt. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz.
Das heißt aber, wenn man seine zwei Konzerte in dem Jahr gemacht hat, dann auch noch im anderen Job Kurzarbeit ist und nicht so viel zu tun hat, was macht man mit dieser Zeit?
Also ich habe natürlich neue Kontakte geknüpft. Ich habe sehr viel alte Kontakte gefestigt. Das tue ich immer. Ich rufe dann auch immer Veranstalter an, wo wir schon vor vielen Jahren mal aufgetreten sind und die dann gesagt haben, ach ja, gut, dass Sie mich mal anrufen, da könnten wir doch mal wieder was machen, wie das also ist. Ja, man könnte mal wieder ein Konzert machen und da hat sich eine gute Sache entwickelt.
Und die also, hat man ja auch alle gekriegt, ne? Weil die hatten alle viel Zeit auch, ne?
Die hatten, ja, man soll sich nicht täuschen, auch diese Leute, die sind in Kurzarbeit, aber haben im Prinzip auch überhaupt keine Lust, irgendwas zu machen, weil die ja selbst auch nicht wussten, wie läuft's, wie verläuft Corona, ja, ist das nächstes Jahr noch, ist das im März noch oder im April noch und jetzt haben wir auch schon wieder einige Konzerte verschieben müssen auf nächstes und übernächstes Jahr, also es ist noch nicht vorbei.
Nein, ich glaube tatsächlich, letztes Jahr im Sommer war so dieses Gefühl, oh, das haben wir hinter uns und damit hat halt dann keiner gerechnet, dass es eigentlich noch viel schlimmer kommen kann.
Ja, und es kam natürlich auch noch viel, viel schlimmer. Die ganzen Weihnachtskonzerte sind weggebrochen, wo wir uns eigentlich schon drauf gefreut haben, aber die haben wir jetzt Gott sei Dank dann alle auf 21 verschieben können. Das war ganz prima.
Wobei man muss es immer ganz, ganz offen sagen, wer davon lebt, zu 100% verschieben ist halt keine Lösung, weil es ist ausgefallen. Es hat nicht stattgefunden. Und sag mal, wenn ich dann irgendwie 100 Termine im Jahr machen kann, es werden keine 200 danach.
Nein, es werden keine 200. Im Gegenteil, es werden genau die, die man verlegt hat. Und da tritt man eben ein Jahr später auf. Also das Geld auch für die Musiker ist, man kann es tatsächlich so sagen, es ist verloren.
Ja, es ist verloren und du musst irgendwie gucken, wie du damit zurechtkommst. Ja, und tatsächlich ist es ja auch noch, das habe ich im Buchmarkt gehört, wo man nicht drüber nachdenkt. Das heißt, da sind auch viele Neuerscheinungen nicht rausgekommen. Die kommen jetzt alle quasi jetzt in diesem Jahr raus. Es bedeutet aber, dass alle, die eigentlich in 21 normal so weit gewesen wären, stehen in der Warteschlange und werden dann auch ein Jahr später kommen. Und das heißt, da ist so ein ganzer Stau und es wird ähnlich bei Veranstaltungen sein. Auch neue Sachen können erstmal nicht geplant werden, weil natürlich alles, was da irgendwie ausgefallen ist, in irgendeiner Form ja gemacht werden muss.
Man sieht es ja auch an der Europameisterschaft, das ist die eigentlich von letztem Jahr.
Genau.
So ungefähr kann man sehen. Und bei den Konzerten ist es halt nichts anderes. Das ist ein reines Hin- und Her-Verschieben. Ich habe viele Termine verschieben müssen, aber es hat letztendlich doch dann gut geklappt. Und dann ist es auch so, dann stehen da Daten im Raum und da müssen ja auch die Musiker können. Also es war ein riesen Balanceakt für mich. Also ich weiß nicht, gefühlt 2000 Mails geschrieben, unzählige Telefonate geführt, Verträge neu fixiert und Plakate wieder verschickt. Also es ist ja nicht nur, bevor der erste Ton auf der Bühne entsteht, sind rund, keine Ahnung, zig Mails geschrieben, Verträge gemacht und. Also eine riesen Administration und steckt da dahinter, bevor dann der erste Ton auf der Bühne gespielt wird.
Genau, und da reden wir noch nicht darüber, dass die Musik komponiert, getextet und einstudiert überhaupt werden muss. Das ist dann auch nicht in diesem Prozess gar nicht mit.
Gar nicht mit eingerechnet, ja.
Das heißt aber, du hast, und dann lassen wir mal Corona da hinter uns, das heißt, du hast tatsächlich diese Corona-Zeit dann wirklich gesagt, okay, ich nutze das jetzt einfach und mache Kontaktpflege und schaue wirklich langfristig in die Zukunft, damit das einfach, was ich machen möchte, weitergeht.
Genau, ich glaube, das tat jeder Künstler, der gut beraten ist, hätte das getan und ich habe die Zeit tatsächlich genutzt und habe da auch neue Ansagen geschrieben zu verschiedenen Stücken, habe Bücher gelesen und geguckt, wie ich mein nächstes Programm gestalte. Es ist ja auch Arbeit, also man stellt sich nicht einfach auf die Bühne und sagt irgendwas, sondern es muss schon Hand und Fuß haben, also es muss schon einen Sinn dahinter stecken, so dass es auch eine lustige Pointe gibt zum Schluss bei den Ansagen.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dennis Wittberg. Dennis Wittberg ist normalerweise viel auf der Bühne. In Corona-Zeiten ging das natürlich nicht so. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz.
Streaming-Veranstaltungen kamen für dich nicht in Frage?
Wir hatten mal ein Angebot gehabt, wir haben aber dankend abgelehnt. Gott sei Dank, wir haben es nicht gemacht. Das wäre sonst, ich weiß nicht. Doch, halt, stopp. Ich habe eine Streaming-Veranstaltung im Frankfurter Hof gehabt mit dem Frederik von der Sonne, mit dem Tobias Meyer. Und das war lustig. Der Frankfurter Hof in Mainz ist ja bekannt, der wurde zum Fernsehstudio ausgestattet und da habe ich dann ein Stück gesungen. Der hat mich in seine Show eingeladen und da waren auch noch andere tolle Künstler und ich habe dann ein Lied gesungen und das wurde dann irgendwann mal gescreamt. Das war eine ganz lustige Erfahrung.
Ich frage bewusst, weil wenn du mit deiner Schellack-Gruppe da auftrittst, mit deiner Band, das kriegst du gar nicht richtig gut gemacht, weil das ist so ein Kameraaufwand, wenn du gute Bilder produzieren willst mit vielen Leuten, dass das einfach so eine Produktion ist und wenn du dann irgendwie nachher 20 Euro Spenden kriegst, davon kannst du das nicht finanzieren.
ich hätte dann auch alles bezahlen müssen. Also das ist ja nicht umsonst. Also ich habe lange hin und her überlegt und habe gesagt, ach, sollten wir vielleicht mal sowas machen? Und dann habe ich aber doch dann zum Schluss gedacht, ach nee, du machst es nicht, weil ich glaube, jeder wäre unglücklich.
Ich glaube, es passt auch für euch nicht.
Es ist eine Musik, die ein unmittelbares Erleben hat, so wie eine Live-Sendung. Und ich glaube, dass man die nicht so transportieren kann. Ich glaube, da geht die ganze Komik verloren.
Beschreib mal deine Musik. Wir hatten jetzt schon 20er Jahre gehört. Wer es gar nicht kennt, was macht Dennis Wittberg auf der Bühne?
Also ich singe im Frack mit viel Pomade und singe die Schmachten und Stücke der 20er, 30er Jahre. Auch viele, viele Neuproduktionen. Also wir kümmern uns auch jetzt mittlerweile um die neue Deutsche Welle aus den frühen 80ern, die im Glanz der 20er Jahre daherkommen. Also es ist ein Riesenspaß. Also so Ausflüge machen wir immer mal. Also es ist nicht nur die 20er Jahre, sondern auch mittlerweile gehen wir kreuz und quer durch die ganze Schlagerwelt. Ich habe auch ein chinesisches Stück drin. Ich habe jetzt in den 2 Jahren habe ich mir ein chinesisches Stück draufgebracht und das werden wir alles jetzt auf der Bühne verwerten. Es sind ein paar englische Stücke drin und viele, viele deutsche Stücke aus den 50er und 60er Jahren. Aber auch wieder neu dazugekommen sind Schlager in der frühen 80er Jahren aus der neuen Deutschen Welle wie Da 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 von Trio, Nur geträumt von Nena, eine ganz tolle Komposition. Von Herbert Grönemeyer haben wir natürlich das berühmte Männer mit drin und ja, wir sind mal gespannt, wie unser Publikum das auffasst.
Ja, die neue Deutsche Welle ist massiv unterschätzt. Ich habe da vor kurzem eine lange Reportage drüber gesehen und auch, man denkt dann manchmal, also jetzt Da 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 ist ein schönes Beispiel, das ist eigentlich ein ganz böser Text, wenn man richtig reingeht, ja. Man nimmt es so hin und es war lustig zu der damals Zeit, aber es ist tatsächlich, eigentlich ist es eher ein böser Text, auch wenn es sehr wenig Text ist, ja.
Deswegen haben wir den ja auch genommen, weil die meisten Texte aus 20er Jahren sind ja nicht immer lieb, sondern bös. Ja, so man greift so gerne die Frauen in diesen Stücken an und die Männer lachen sich dann darüber kaputt, klar. Aber man hat da schon sehr viele böse Texte in den 20er Jahren gehört. Also die Textdichter der damaligen Zeit, die waren sehr, sehr kreativ. Die waren damals so jung wie wir in den 80ern. So zwischen 20 und 25 Jahren und haben sich ausgetobt.
Also ich wollte gerade sagen, diese Geschichten wie Babylon Berlin und diese ganzen Serien, die da jetzt gerade so rund um diese Zeit entstanden ist, ich habe einen tollen Podcast zu dem Thema gehört, der das so aufgearbeitet hat. Diese Zeit war ja ein echter Aufbruch und dieses ganze Spießertum, was da vorher war, das wurde verworfen, ja, und da ist eine Generation aufgestanden und es wurde dann halt einfach kaputt getreten nachher, aber eigentlich war das eine richtig lebendige Zeit.
Das war eine lebendige Zeit, das war die Zeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. In den 20er Jahren, da haben die aufgelebt, da dürften die auf das, dann haben die Bananenröckchen und die
Freizügig war das, ne?
Josephine Baker, in den
Clubs war das richtig freizügig.
Ja, das war freizügig, alles hinter verschlossenen Türen. Die Comedian Harmonists 1928 gegründet, 33, 35 haben sie Auftrittsverbot gekriegt, weil 3 Juden mit drin waren. Also es war schon eine sehr bittere Zeit, eine sehr intensive Zeit, aber die war tatsächlich innerhalb von 10, 12 Jahren vorbei. Ja. Und dann kamen die anderen Bösen.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dennis Wittberg. Schellack, das ist ein ganz großes Thema, Schlager der 20er und auch aus anderen Zeiten. Das ist die Musik, die Dennis Wittberg auf die Bühne bringt. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz.
Wo hast du die Liebe zu dieser Musik entdeckt? Wie kam das dazu?
Ich glaube, so als Bub, meine Großmutter hatte einen Musikschrank. Das war damals so, bestand aus Schallplattenspieler und Radiokassette, gab es ja damals nicht. Ich glaube, da habe ich irgendwann mal so eine Schellackplatte entdeckt, die habe ich aufgelegt. Es war eine Tanzplatte, glaube ich, und habe die aufgelegt und dieses Kratzen und diese Musik hat mir ganz besonders gefallen. Und auch die Musik der Comedian Harmonists, wo ich mir dann später alle Schallplatten mir angeeignet habe und Texte gelernt habe. Und gerade dieser Musikstil, dieser Close Harmony Gesang, der hat mich seit meiner Kindheit, hat er mich bis heute begeistert. Ich finde diese Gruppe einfach, ich sage immer, die erste Boygroup Deutschlands.
Und das Verrückte ist ja diese Platte. Also ich meine, wir sind ja mit Schallplatten groß geworden.
Ja, schön.
Und das erklärt, Musik hat einen Wert. Das heißt, diese Platte hat einen richtigen Wert. Die hat viel Geld gekostet und die hat man gehütet und das war wichtig.
Wie ein kleiner Schatz.
Ja. Und heute ist tatsächlich das Problem, jeder hat von uns auf dem Smartphone den Zugriff zu Millionen Songs. Und was passiert? Mhm. Es werden immer nur dieselben gehört. Mhm. Und die Fülle, was man früher entdecken wollte, das geht eigentlich unter, ne?
Ja, damals hat man eine Schallplatte gekauft. Also eine Single hat damals 5 Mark gekostet. Eine Langspielplatte, wenn es kein Doppelalbum war, glaube 15 Mark und ein Doppelalbum 30 Mark. Und den hat man tatsächlich gehütet wie so ein kleiner Schatz. Und dann hat man so seine Plattensammlung, die hat man im Schrank gehabt. Also bei mir war das auch so. Dann gab es dann diese Maxi-Singles, gab es dann auch noch mit einem ganz besonderen Sound. Ja, die hat mir gehütet.
Ja, klar. Einfach nur, weil irgendwas dann 2 Minuten länger gemixt wurde, musste man das dann
mit
auch noch haben.
Tollen Bass-Sound noch unterlegt und die hat mir dann doch das öfteren Mal gehört. Es war eine schöne Zeit mit der Schallplatte. Ja. Also ich vermisse das irgendwie doch ab und zu mal. Gut, jetzt hat mir die CDs, die sind vom Ton her auch brillant, aber auch das geht irgendwann mal weg.
Ganz witzig, also wir wickeln ja hier auch, die Musik läuft ja hier auch mittlerweile über Dateien logischerweise, so wie das überall ist. Und du siehst einen Unterschied zwischen neuen Produktionen und alten Produktionen. Also wenn es noch Wetten, das geben könnte, ich glaube, es wäre eine Wette, dass ich erkenne, was ist im letzten Jahrzehnt produziert worden und was ist nur am Bild des Audios und was ist alt, weil die neuen sehen alle viereckig aus.
Ja, stimmt.
Also ganz wenig Spitzen drin, alles durchkomprimiert.
Ja,
und wenn du dann
einen
älteren Song siehst, dann siehst du halt schon, das ist mehr bergig, mehr kurvig.
Ja. Und das
steckt es mehr aus. Genau, ist für mich also total, das sieht man tatsächlich. Und jetzt bei der Shellac-Platte, Wert, ich meine, die musste man sorgsam auflegen, weil die durfte ja nicht runterfallen.
Aus Steinmehl und die konnte tatsächlich also ganz leicht zerbrechen. Die war sehr, sehr zerbrechlich. Zu Hause habe ich einen ganzen Wäschekorb voller Shellac-Platten. Die habe ich mal geschenkt gekriegt von einer Frau, die uns gehört hat und hat gesagt, ich habe im Keller einen ganzen Wäschekorb voller Shellac-Platten, die möchte ich Ihnen gerne schenken. Oh ja, holen Sie sie. Und ich bin dann hingefahren, habe die geholt. Ja, Shellac-Platte aus Steinmehl und hochzerbrechlich. Ja. Also man braucht sie nur schief anzugucken, da gehen die kaputt.
Das heißt, so ein Angebot, das fixt dich schon an, wenn du so Sachen findest, die vielleicht auch vergessen worden sind und man entdeckt vielleicht noch irgendetwas?
Es waren noch viele Platten dabei, die wir im Repertoire haben. Also ich war ganz erstaunt. Ich habe die dann alle mal so nicht an einem Tag durchgehört, aber immer ab und zu lege ich mal so eine auf. Ich habe ja auch ein Trichtergrammophon zu Hause von His Master Voice. Und dann lege ich immer mal so eine Shellac-Platte auf und guck mal, es ist schon spannend.
So, jetzt der Moment zu sagen, da spricht mich irgendwas an, während ich das höre, und es auf die Bühne zu bringen, da gehört ja auch noch irgendein Schritt dazu, ne?
Ja, wir überlegen natürlich ganz genau, welchen Titel wir machen. Es muss von der Musik her interessant gestaltet sein, es muss vom Text her witzig sein, ironisch sein, zweideutig sein. Und dann überlegt man, ob man eine Strophe oder auch die zweite Strophe noch macht. Meistens, früher waren ja diese Stücke aufgenommen nur mit Refrain-Gesang. Mittlerweile ist es so, dass auch die Strophen mit aufgenommen werden. Also wir tun das oft, also nicht nur Refrain-Gesang, sondern auch mittlerweile die Strophen. Und dann einigt man sich, ob man eine oder zwei Strophen macht. Und so entsteht so ein Stück. Und dann gebe ich das zu meinem Arrangeur und sage hier, ich möchte gerne dieses Stück, aber ich möchte, dass es so klingt wie das Original. Und dann setzt er sich dahin und dann hört er das ab und dann klingt auch das Stück schon beim ersten Anspielen. Die Musiker haben ihre Noten da auf dem Pult und dann klingt das Stück tatsächlich schon so wie auf der Schallplattenaufnahme von 1928.
Ich war gerade noch viel grundsätzlicher. Das erste Mal Shellac hören und das erste Mal etwas singen auf der Bühne. Wie kam es dazu?
Also ich hatte ja früher eine klassische Gesangsausbildung. Ich hatte privaten Gesangsunterricht gehabt, habe viel Klassik gesungen und war auch ein Jahr am Theater in Mainz. Aber diese Musik, dieser Gesangsstil, ich weiß nicht, wie man diesen Gesangsstil nennt, ist so ein Salontenorgesang. Ja? Also es ist ja kein Operngesang, sondern es ist so ein leicht näselnden Gesang, den ich dann präsentiere. So hat sich das entwickelt, also aus diesem Operngesang raus eben diese leisen Töne, wo man auch sehr ironisch sein kann. Das habe ich oft viel probiert. Und früher habe ich dann so gesungen, wie die Leute auf der Schallplatte gesungen haben. Und dann habe ich mit meiner eigenen Stimme habe ich dann experimentiert. Und jetzt so mache ich das jetzt die ganze Zeit und bin eigentlich nicht schlecht weggekommen.
So. Jetzt reden wir hier so ganz, ganz locker, aber in dem Programm ist es dann schon ein bisschen steifer, ne?
Also man muss es auch so sein. Ich glaube, sonst wird mir das nicht ganz ernst nehmen. Also wenn ich natürlich in den Frack steige, steige ich natürlich auch automatisch in diese Figur rein. Also man steht natürlich gerade, man hat die Arme angelegt. Ich stehe am Flügel, wenn ich nicht singe. Und also früher saß ich sogar. Jetzt ist es so, dass ich am Flügel, ich habe jetzt meinen Parkhafen, ist jetzt quasi in der Rundung des Flügels. Und dann, da überlege ich mir natürlich, also ich habe da keine Langeweile. Vielleicht sieht es so aus. Aber ich überlege mir dann ganz genau, was jetzt als nächstes dran ist, worauf ich achten muss, wen stelle ich vor, welchen Musiker stelle ich vor, was muss ich bei der nächsten Ansage beachten. Also Also ich habe ständig was zu tun, ich werde da nicht arbeitslos.
Naja, und das ist ja tatsächlich auch so ein bisschen, wenn wir so eine Aufnahme sehen aus den 20ern, das ist ja tatsächlich auch so gewesen, ne? Also vor diesen großen Mikrofonen, diese Radioübertragungen, die da liefen. Und obwohl das ja damals gar keiner sehen konnte,
nein,
war das aber trotzdem total formell, ja?
Diese Leute, die gesungen haben, die konnten gar nicht singen. Die konnten schon ein bisschen singen, aber es waren halt keine Opernleute. Die haben halt so gesungen, wie es die normale Singstimme hergab damals. Und mittlerweile ist es so, die Leute haben schon eine Gesangsausbildung. Man kann ja auch viel mehr damit machen. Man kann formulieren, man kann in die Höhe gehen, man kann in die Tiefe gehen. Und man hat da sehr viele Möglichkeiten zu artikulieren.
Ich spreche gleich weiter mit Dennis Wittberg hier bei Antenne Mainz. Musik der 20er Jahre, aber nicht nur aus dieser Zeit. Das ist Musik, die Dennis Wittberg mit seinen Schellack-Solisten auf die Bühne bringt. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz.
Wenn du jetzt zum Beispiel so diese neue deutsche Welle in deinem Stil bringst, was erzählst du denn zu Da Da Da?
Ich will nicht zu viel verraten, aber ich erzähle immer von einem Preisausschreiben, den es damals in den 80er Jahren gab. Und da wurde die Frage gestellt, aus wie vielen Mitgliedern wohl Trio bestünde. Und da sage ich immer, es gibt drei Antworten. A1, B2, C viele. Dann bin ich am Überlegen, ob die Leute das tatsächlich für ernst nehmen. Und dann kommt da und dann sitzen die da. Ja, das Stück habe ich doch schon mal irgendwie gehört.
Könnte diese Frage sein, die bei RTL Deutschland sucht den Superstar immer kommt, jetzt 10.000 Euro gewinnen. Ja, das sind auch solche Fragen.
Ja, das sind solche ganz, ganz einfachen Fragen.
Aber witzig, ja? Ja, nein, finde ich gut. Ja.
Ich überlege auch, meine Ansagen muss immer irgendwo eine Pointe haben, dass es dann zum Abschluss kommt. Und dann merke ich, begreifen das die Leute jetzt oder möchten die noch leichtere Kost haben? Aber unser Publikum ist mittlerweile sehr, sehr sensibel und die passen ganz genau auf, was da oben auf der Bühne passiert, wie der Sänger da steht, was der gerade macht, bohrt er sich in die Nase oder was macht der Musiker gerade? Also die passen da schon unheimlich auf.
Na gut, das, was ihr hier da anbietet, das ist ja etwas, ich sag mal, das ist ja keine Musik, die konsumiere ich nebenbei, sondern da lasse ich mich ja wirklich drauf ein.
Man
das ist ja ein aufmerksames Publikum.
Ja. Es ist natürlich immer konzertant. Man muss zuhören und man muss aufpassen, sonst verpasst man tatsächlich die Hälfte, weil auch die Stücke im Stück, die Texte, die haben ja auch eine Pointe und da muss man schon sehr, 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 sehr Acht geben. Ach, da kommt noch was.
Nein, und ich glaube zum Beispiel, das haben die 20er Jahre auch mit der Neuen Deutschen Welle gemeinsam. Da war nämlich tatsächlich gerne mal irgendwas im Text versteckt, wo du eine Botschaft rüberbringen wolltest, die nicht so offensichtlich ist.
Genau, ist was aufgeploppt, wie man das heute schön sagt. Da ist dann was explodiert hinten.
Aber du machst es nicht politisch, sondern du...
Nein. Da nehme ich ganz... großen Abstand und man muss auch ganz genau aufpassen, was man heute singt. Da kann man ganz schnell an den Pranger gestellt werden. Also es gibt tatsächlich Stücke aus den 20er Jahren, die sollte man heute besser nicht singen. Weil mit Frauenfeindlichkeit und, da ist man ganz schnell, ist man abgestempelt.
Ja, wobei natürlich, sag ich mal, es war ja damals so, wir können ja die Geschichte an dieser Stelle nicht ändern, aber das ist dann natürlich, sag ich mal, vielleicht kein unterhaltsamer Abend, sondern dann müsste man halt auch das einordnen, was man da gerade macht.
Ja, genau. Also man darf, zum Beispiel, ich lasse mir meinen Körper schwarz bepinseln und fahre nach den Fidschi-Inseln. Das sollte man besser nicht singen oder irgendwie andere Sachen. Heute war ich bei der Frieda, das tue ich morgen wieder. Das ist so, ich weiß nicht, ob man das heute noch so bringen darf, dass die Leute das witzig finden.
Ja.
Und das haben wir dann rausgenommen und man weiß ja nie, wer da unten im Publikum sitzt oder da sitzt jemand von der Presse, der schreibt dann irgendwie was. Ach,
der schlimme Wittberg.
Der schlimme Wittberg. Das macht übrigens Max Rabe auch nicht mehr.
Na gut, ich denke, der Zeitgeist verändert sich, wobei natürlich, ich tue mich immer ein bisschen schwer, es war ja damals Kultur oder es war damals da.
Kulturgut,
ja?
Deutsches Kulturgut,
ja? Genau. Und das Ding an der Sache ist, ich verstehe, dass man das heute nicht mehr unkommentiert aufführt, das verstehe ich, aber ich finde, dass immer dieses Weg verschwinden lassen oder in so einen Giftschrank tun, weiß ich nicht, ob das die richtige Lösung ist, weil das ist ja auch kein Auseinandersetzen und wir wollen ja Dinge verändern, ja, und das heißt, man muss sich auch mit den gestrigen Sachen immer wieder auseinandersetzen und auch mit dem, was vielleicht nicht richtig war.
Ja.
Aber ist, wie gesagt, da wären wir schon im politischen Bereich und das ist ja nicht das, was du möchtest.
Nein. Also ich lasse alles Politische lasse ich hinter mir. Ich versuche die Leute so gut wie möglich zu unterhalten, dass sie einfach einen freudigen, schönen Konzertabend haben, wo man auch mal lachen kann. Obwohl ich ja nie lache, wenn ich auf der Bühne stehe, ab und zu mal so ein verschmitztes Grinsen rauskommt.
Fällt dir das schwer?
Nee, mittlerweile, das habe ich so kultiviert, dass es normal ist. Aber ich glaube auch, dass man witzige Texte nicht witzig bringen soll, sonst wirkt es albern. Ich glaube, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, ich glaube, kommt das schon ganz gut an.
Solange dich deine Musiker nicht zum Lachen bringen wollen?
Es gelingt manchmal schon, dass sie mich zum Lachen bringen. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, irgendwie auf dem Konzert. Ich habe ja gesagt, früher saß ich ja. Und da habe ich ja meinen Frack, den ich dann so galant hinter mich werfe. Und da bin ich dann aufgestanden, um zum Mikrofon zu gehen. Und wie ich dann aufstanden wollte, wurde ich dann irgendwie von meinem eigenen Stahlstuhl verfolgt. Und
okay.
Das war lustig. Und da müssen wir schon mal lachen.
Ja, das ist ja okay. Das gehört ja auch dazu dann. Das
ja,
ist,
ja.
Ich meine, wenn man da nicht lacht, dann... Du bist aber losgeworden, ja?
Also manchmal lachen sie auch, wenn sie eine neue Ansage von mir hören, die sie vorher noch nie gehört haben. Und dann lachen die sich natürlich zum Teil kaputt auch. Aber ich bleibe dann in meiner Kordonnance und so soll es sein.
Ich glaube, es lebt ja auch von diesen feinen Zwischentönen. Und das ist gar nicht so, dass auch nicht alles fertig gedacht ist. Sondern manchmal ist der Punkt, der das dann ausmacht. Ne?
Genau auf den Punkt gebracht. Genau auf den Punkt gebracht im Stück. Und dann bei den Ansagen ist es ja zum Teil genauso.
Es geht jetzt wieder los?
Ja, gerne.
Wann denn?
Nächstes Konzert. Wir freuen uns. Wir scharen mit den Hufen. Tatsächlich Samstag, 10.07. Es geht los um 19.30 Uhr auf dem Mainzer Schlosshof im Rahmen der Mainzer Kulturgärten. Also da sind wir ganz, ganz froh. Wir haben ein schönes Programm zusammengestellt. 2x50 Minuten roundabout plus Zugaben. Und wir freuen uns ganz einfach.
Wie sieht insgesamt die Planung aus für das Jahr?
Ganz, ganz gut. Wir haben noch ein paar andere Open-Air-Konzerte. Wir fahren dann nach Hadamar, wir fahren nach Eppstein und dann habe ich auch noch ein paar Solo-Konzerte. Die habe ich auch schon mit meinem Pianist, mit der charmanten Verführer-Ironie. Aber im Großen und Ganzen geht's jetzt also Juli, August, September. Das sind so die Monate, wo viele Konzerte nachgeholt werden und der 10.07., der ist ja ganz neu, weil der ja quasi diese Anfrage, die war halt neu wegen Schlosshof und die kam ganz zufällig rein und da haben wir gesagt, ja, wir machen das, wir machen da mit und das ist ganz, ganz großartig. Also wir stehen parat.
Das heißt, da kriegt man Tickets oder wie funktioniert das?
Genau, man kann über den Frankfurter Hof, über die Mainzer Kulturgärten, also Konzerte im Schlosshof, kann man Karten bestellen über diese Vorverkaufshotline ist das, also über das Netz. Ich glaube, so funktioniert es. Ja, man kann über den Frankfurter Hof kann man Karten bestellen.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dennis Wittberg. Dennis Wittberg ist jetzt bald wieder mit seinen Schellack-Solisten unterwegs. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz.
Wie viele Musiker seid ihr auf der Bühne?
Also mit mir zu 10, 8 Herren und eine Dame. Unsere Clara Holzapfel mit der Violine und ich als Sänger.
Auch schon eine hohe Kunst, die alle zusammenzuhalten, ne?
Ganz, ganz schwierig. Manchmal muss man da wirklich sehr viel Geduld haben. Aber je mehr ein Termin weit in Ferne liegt, desto einfacher ist es. Wenn jetzt jemand anruft und will in 2-3 Monaten ein Konzert mit uns machen, das funktioniert fast überhaupt nicht. Weil okay. Ich die Musiker nicht zusammenkriege, die sind natürlich froh, dass sie jetzt wieder spielen und auch jedes Angebot annehmen.
Na gut, aber ich könnte mir natürlich vorstellen, das macht es ja auch schwieriger, weil wenn einer deiner Musiker jetzt irgendwo anders ein Angebot angenommen hat, ist er an dem Abend weg.
Da ist er an dem Abend weg. Gott sei Dank habe ich jetzt so geregelt, dass es eine Zweitbesetzung gibt und auch schon eine Drittbesetzung gibt. Also manche Instrumente sind tatsächlich zweit- und drittbesetzt, also die meisten. Und da kann man sich dann arrangieren. Also da funktioniert's. Aber jetzt, wenn so jemand kommt, der möchte gerne in 2 Monaten ein Konzert mit uns machen, das wird, also da müssen wir mit Zufall zugehen, wenn ich dann von allen eine Zusage bekäme, das wäre Glück.
Obwohl, wenn ich das so durchrechne, das ist ja ein Netzwerk von 30, vielleicht 40 Musikern, die du in deinem Umfeld hast. Können die einfach auch alle sofort zusammenspielen oder wie übt ihr?
Ja, es wird geübt. Die kriegen ja die Noten, die heimgeschickt. Es gibt ja jetzt, Gott sei Dank, über das Internet diese Dropbox. Da ist die Musik drauf und die Noten und es druckt sich jeder aus und da kann jeder zu Hause in der Kabine üben. Und dann gibt es eine Tutti-Probe.
Da müssen alle da sein, ja?
Dann sind sie tatsächlich, es ist auch schwierig, eine Probe zustande zu kriegen, aber Monate vorher muss die ausgehandelt werden und auch verschiedene Termine müssen ausgehandelt werden. Und bei einem Termin klappt es dann meistens, dass alle da sind. Aber eine zweite Probe ist fast schon unmöglich. Und die zweite Probe ist dann quasi der Soundcheck auf der Bühne, Konzert. Aber da bin ich außen vor.
Das heißt, also
da will ich meine Ruhe haben.
In der Generalprobe darf alles schief gehen, damit es auf der Bühne perfekt klappt.
Ja, so ungefähr. Wir haben jetzt am Sonntag eine Probe von 11 bis 18 Uhr. Mal sehen, wie die funktioniert. Ob die klappt.
Ja, aber wie gesagt, lieber es geht in der Probe schief als auf der Bühne.
Ja, ja, aber die haben ja, es ist ja Gott sei Dank so, es sind ja tatsächlich alles Profis, da bin ich ganz froh drum. Und die kennen den Sound, die kennen die Musik, die haben die Stücke schon, also die neuen Stücke, die haben sie auch schon ein-, zweimal gespielt und die werden natürlich am Sonntag oder beziehungsweise bei der Probe werden die durchgespielt. Und da wird geguckt, klappt's, klappt's nicht. Da haben wir noch einige Korrekturen vorgenommen. Auch vom Gesang her, ich muss mich ja auch wieder ganz neu einstellen. Das ist ja immer was anderes, wenn man die Stücke zu Hause übt.
Und dann auf einmal dann kommt das volle Orchester.
Und dann auf einmal, ne, auf der Bühne steht und dann, ach du lieber Gott, wie geht denn der Text? Ist alles schon passiert, aber da muss man sehen, dass man da mit Würde wieder rauskommt.
Und ich sag mal so ein Stück, wenn du jetzt das von Nena nur geträumt nimmst, hat ja dann den Vorteil, klar, man muss natürlich kennen, wie ist es arrangiert jetzt, aber tatsächlich hat es ja trotzdem jeder im Ohr.
Und es hat jeder im Ohr.
Also das heißt, du fängst ja nicht bei Null an, sondern du weißt, wo es hingeht. Und
wir wissen, wo die Fahrt hingeht und wo sie dann aufhört. Also das ist schon, also die Form ist klar. Natürlich ist es so, wir wollen natürlich, es muss schon so sein, dass wir alle zusammenspielen, dass es vom Stil her stimmt. Und
mit Nur geträumt, da habe ich echt ein Riesen, das muss ich mal hören, weil damit habe ich einen Riesenspaß, weil ich glaube, dass ihr das mit eurer Art natürlich völlig aus dem Kontext, wie Nena war damals frech und unbeschwert. Und wenn du den Text natürlich formal singst, entsteht da ja was ganz anderes.
Da entsteht was ganz anderes. Also da entsteht Ironie, da entsteht Zweideutigkeit, was ich dann auch so ein bisschen verschmitzt in diese Texte mit einbringe.
Und ich glaube auch, es passt dann, wenn du es wahrscheinlich interpretierst, dass man sagt, ach komm, das hätte auch in den 20ern sein können.
Das hätte auch, und deswegen suchen wir ja auch tatsächlich Stücke aus, die in den 20er Jahren
hätten funktionieren können.
Und wir machen da halt einen Ausflug hin, ja, wir gehen mal in die 80er und suchen da mal rum, was hätte auch in den 20er Jahren da reingepasst. Und dann setzen wir das in unserem Stil.
Das heißt, du könntest jetzt theoretisch, hörst Antenne Mainz und dann hörst du irgendeinen aktuellen Song und dann sagst du, ja.
Der ist es.
Der könnte sein.
Vom Texte halt nur mit unserer Instrumentierung, mit unserem Blech und Holz und Schlagzeug, Kontrabass, Gitarre, Violine und dann wird er eingearbeitet und ausgearbeitet und da entsteht dann ein ganz neues Stück, den haben wir dann quasi transportiert in unsere Zeit mit unserem Arrangement und den gibt es nicht ein zweites Mal.
Ja, sehr, sehr, sehr
schön. Ja, wir werden sehen.
So, und du hast gerade noch gesagt, alleine ist natürlich einfacher. Das heißt, trittst du mit Piano-Begleitung auf?
Ja, ich sag mal, das ist natürlich Soloprogramm. Okay. Ja, das ist so, das habe ich mit Jörg Walter Gerlach am Piano. Dann haben wir auch so zweimal 40 Minuten. Und da werden wieder ganz andere Stücke gespielt als im Orchester. Also da habe ich nochmal, das ist nochmal so ein abgesetztes Programm, was nochmal extra kommt.
Ja. Du hast mir was mitgebracht, du hast mir eine kleine Vinylplatte mitgebracht.
Ja, genau.
Das ist dann ist ein Spaß für euch, oder was? Oder?
Ja, das war mein Marketing-Gag. Ich habe gedacht, komm, da sind tatsächlich zwei Eigenkompositionen drauf. Wäre ich doch an Weihnachten auf Kuba. Da haben wir mal im Weihnachtssong-Contest einen zweiten Platz gemacht. Und die Rückseite ist auch eine Komposition, eine Eigenkomposition von unserem Pianisten Jörg Walter Gerlach. Und der hat Text und Musik gemacht. Und da haben wir uns überlegt, komm, lass uns doch mal so eine Vinylplatte machen. Eine große Schallplatte wollte ich jetzt nicht produzieren lassen, aber so eine kleine Single ist doch mal ganz nett mit einem schönen Text hinten drauf und da haben wir viel Spaß und ja, zwei Stücke, die in die Winterzeit passen, also klar, Kuba, Weihnachten.
Kuba passt doch sowohl jetzt in die heiße Zeit als auch an Weihnachten.
Genau, genau, und da gibt es auch ein Musikvideo, was wir am Rheinstrand drehen werden, also ich sage immer, ein Musikvideo der Gegensätze, da wird also auf einmal wird Kuba beschrieben und dann gibt es die andere Einstellung bzw. szenische Einstellung mit der Kamera auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt oder auf dem Weihnachtsmarkt, falls es dieses Jahr wieder gibt.
Es gibt einen.
Ich denke auch.
Wir wollen das nicht mehr.
Ja, nee, wir wollen es absolut nicht mehr. Da entsteht ein neues Musikvideo. Drehtag ist Ende August und den zweiten Teil, also den Weihnachtsteil, drehen wir dann tatsächlich im Dezember, wenn es da überall funkelt und überall Weihnachtsbäume stehen.
Spannend ist für mich halt tatsächlich, wenn man diese Single, ich musste sie auch gleich dann einmal rausholen aus der Hülle, es hat nichts verloren. Es ist immer noch das gleiche Gefühl, wenn man es anfasst. Ne?
Das ist es ist eine sehr schöne Vinyl-Single und den Spaß haben wir uns einfach mal gemacht. Und den bieten wir natürlich auch, diese Platte bieten wir natürlich auch parallel zu unserer aktuellen CD an. Und natürlich kaufen die Leute nur eine Schallplatte, wenn sie natürlich auch einen Schallplattenspieler zu Hause haben. Also einfach so oder als Mitbringsel.
Ja, erstaunlich viele haben noch einen. Also insofern.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dennis Wittberg. Dennis Wittberg, mein Gast hier bei Antenne Mainz.
Als wir das letzte Mal gesprochen haben, da gab es eine Menge so große Pläne, die anstanden. Wahrscheinlich ist durch Corona vieles ausgebremst, aber es gab durchaus mal die Überlegung, dass ihr auch mal in den USA auftritt.
Ja, das ist tatsächlich immer noch aktuell. Das ist nicht vom Plan verschwunden. USA ist immer noch aktuell. Atlanta im Phoenix Theater 2 Konzerte zu geben. Über unseren Wolfgang Krüger, der in Atlanta wohnt und der mich so alle 2-3 Monate mal anruft und sagt, hier Dennis, es ist alles noch in Planung, ich bin guter Dinge und wenn tatsächlich Corona vorbei ist und jetzt unter Biden, ist es natürlich viel einfacher, in die USA einzureisen wie unter Trump. Da sind wir ganz froh drüber. Dass es
man
so,
hat auch wieder Lust. Ne?
Man hat tatsächlich wieder Muse und man ist nicht mehr diesen Verknüpfungen da ausgesetzt. Ja, nach wie vor immer noch aktuell. Wann es sein wird, wissen wir natürlich nicht. Das kann sich innerhalb eines halben Jahres entscheiden, ob wir da rüberfliegen. Ich habe zu ihm gesagt, bevor ich 60 werde, also in 4 Jahren, möchte ich doch einmal in den USA aufgetreten sein. Ich glaube, das ist so ein Wunsch vieler deutscher Künstler. Ich glaube, der einzige deutsche Künstler ist Max Raabe, der das geschafft hat, in New York in der Carnegie Hall aufzutreten. Das ist natürlich ein Riesending und da ist er immer alle 2 Jahre hingeflogen und da war es einmal voll. Wir versuchen das jetzt natürlich auch jetzt mal, wenn man wieder darf, wenn die Gelegenheit da ist, würden wir uns freuen.
Ja, das schafft ihr auch noch. Also 10. Juli, der Termin ist klar. Tickets wahrscheinlich beim Frankfurter Hof auf der Webseite. Ja, einfach mal schauen, findet man. Wenn ich jetzt aber gucken will, wann seid ihr im September, Oktober, November? Das heißt, das finde ich auf eurer Webseite, oder?
Genau, da gibt es ja eine Webseite www.denniswittberg.com. Da gibt's alles. Also da gibt's kleine Geschichten, da kann man die CD bestellen, da kann man sehen, was es Neues gibt und Bilder, Filme, Fernsehauftritte und. Also alles, was auf so einer Webseite drauf sein muss, findet man dort.
Das gehört dazu, ne?
Das gehört, ist ein absolutes Muss für jeden Künstler.
Dank Corona wahrscheinlich auch jetzt wieder alles gepflegt und abgedatet.
Ja, es ist alles. Also ich habe gefühlt jeden Tag an der Webseite gesessen und habe Termine ausgelöscht, wieder neue eingesetzt. Also man ist ständig beschäftigt, man hat ständig zu tun, aber jetzt ist es tatsächlich so auf dem neuesten Stand. Das kann ab morgen schon wieder ganz anders sein, wenn wieder irgendwelche Termine umgelegt werden. Man weiß es ja nicht.
Ich glaube, es ist ganz gut, wenn es interessiert, einfach auch mal so ein bisschen den Sound zu hören. Ja. Da gibt es dann auch entsprechende Verlinkungen. So ein normaler Konzertabend von euch ist dann aber auch tatsächlich, da bekomme ich alles geboten. Das heißt, da sind die Sachen aus den 20ern dabei, ja. Da kommt was aus der Neuen Deutschen Welle, aber auch andere Sachen, die ihr einfach in diesen Sound gebracht habt.
Ja, da kommt was Chinesisches, viele, viele englische Stücke haben wir drin aus Top Hat, damals mit Fred Astaire und Ginger Rogers. Schlager aus den 50er und 60er Jahren sind zu hören und natürlich auch, bleiben wir unserem Stil treu, die 20er Jahre natürlich auch.
Sternenhimmel war das im Prinzip der Auftakt für die Neue Deutsche Welle. Ich glaube, das war das Erste, was ihr gemacht habt. Ja, ne?
Das war der Sternenhimmel. Da haben wir gesagt, Mensch, lasst uns doch mal so ein Stück aus der Neuen Deutschen Welle. Da war tatsächlich der Sternenhimmel.
Fast besser als das Original.
Ach, der Hubert K., der hat das schon toll gemacht früher. Also total verrückt, wie er damals auf der Bühne rumgesprungen ist mit dem Nachthemd. Ich habe das bewundert. Und da haben wir gesagt, komm, den Sternenhimmel, den machen wir. Und der ist auch immer im Programm drin. Also.
Ja, aber ihr habt das geschafft. Höre ich euch zum ersten Mal und dann Hubert K., sage ich, ach, guck mal, hat Hubert der das gecovert?
So, der Hubert K., ja, genau.
Ja, ja. Also, die Geschichte sollte man vielleicht erzählen, ne?
Ja, genau. Ich hätte gern mal gewusst, ob es ihm gefällt, ob es ihm gefallen würde, so eine Version aus den 20er Jahren oder im Stil der 20er Jahre zu hören. Aber leider ist er nicht. Ich habe hier seine E-Mail-Adresse. Ich habe ihm auch schon mal nett geschrieben, weil ich den Sternenhimmel, den wollte ich auch schon mal in der Mainzer Fastnacht bringen. Und das ist ja immer noch aktuell. Aber dann eben auf Mainzer Dialekt, also okay. oder auf Mainzer Mundart getrimmt und wollte ihn halt fragen, ob er das erlauben würde. Ich warte auf diese Mail, auf diese Rückmail warte ich heute
noch. Ah, ich glaube, es ist nicht ganz einfach. Ja.
Es ist nicht ganz einfach.
Fasnacht dann noch als letzten Stichpunkt. Das heißt, auf der Fasnachtsbühne, was machst du? Das heißt, wie gehst du auch mit deiner Musik drauf oder bist du speziell für die Fasnacht vorbereitet?
Bekleidet noch. Ich bin für die ich mache es aber genauso. Es wird so gewünscht vom Veranstalter her und bekleidet werde ich von 2 sehr hübschen Frauen, die jede für sich sehr erfolgreich ist, von der Katrin Becht an der Violine und der Christina Becht am Piano. Schwestern sind das. Und die begleiten mich und wir üben jedes Jahr 2-3 neue Stücke ein, extra für die Mombacher Bohnenbeidel. Da haben wir unseren Auftritt, der geht maximal 6-7 Minuten und da haben wir Spaß. Also das ist ganz, ganz großartig, dass ein Fastnachtspublikum sowas mag. Das hätte ich jetzt auch nie geglaubt, aber der Sitzungspräsident, der Heinz Meller, der war voll davon überzeugt. Und 20er Jahre funktioniert auch auf einer Fastnachtsbühne.
Ich glaube, das ist ja auch immer der Wechsel zwischen Wortbeiträgen und dann auch etwas, ja, was dann anders funktioniert. Ich glaube, ja, also ich kann mir das gut vorstellen, ja.
Auch mit den Ansagen. Ich mache ja auch dann eine Ansage und das finden die Leute dann ja auch komisch. Und dann singe ich dann auch das eine oder das andere Stück. Also es funktioniert tatsächlich auch auf einer Fastnachtsbühne. Hätte ich nie geglaubt vorher.
Ich bedanke mich für das Gespräch und gerne. Wünsche dir einen vollen Konzertterminkalender. Auch wenn ich weiß, dass man alles nicht aufholen kann, aber es trotzdem nicht bestmöglich hinbekommt und dass es vielleicht dann in der nächsten Zeit anstatt 50 Termine dann 80 im Jahr werden.
Ja, wir werden mal sehen. Also 80 ist dann schon viel. Also bei 40 liegt schon die Grenze des Machbaren momentan, weil es ist ja auch nicht nur, dass man die Konzerte hat, diese riesen Vorbereitung für jedes Konzert. Das ist die Arbeit, die man halt im Vorfeld hat. Und da geht man manchmal an die Grenzen, wo ich sage, ich mache ja alles selbst. Normalerweise müsste ich einen haben, der das für mich macht, weil ich muss ja auch meine Arbeit auf der Bühne auch machen. Und dann auch noch diese ganze Administration. Das geht schon manchmal ganz schön an die Substanz.
Aber gut. Es soll gut werden und dann braucht alles ein bisschen Zeit auch.
Genau.
Und ja, manchmal geht halt dann nicht mehr.
Danke. Vielen Dank, lieber Volker. Dankeschön für das nette Gespräch.
Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.